Nun aber zu heute, zu diesem Text aus Lukas-Evangelium, im Sturm des Lebens gehalten sein. Niemand von uns weiß, was heute Abend sein wird. Klar, haben wir vielleicht einen Plan, was wir machen wollen. Meistens wird das auch so kommen. Die meisten von uns werden heute Abend vermutlich das tun, was sie sich vorgenommen haben. Doch unerwartet kann ein unangenehmes Ereignis, Schlaganfall, Herzinfarkt, Verkehrsunfall unseren Plan durchkreuzen. Und von einem Augenblick zum anderen sieht unsere Welt völlig anders aus. Heftige Einbrüche in unserem Leben, Stürme, die uns aus der Bahn zu werfen drohen. Und heute beschäftigen wir uns mit so einem Sturm. Ein Sturm auf dem See Genezareth, und wir werden sehen, dass dieser Sturm sehr viel mit unserem Leben zu tun hat. Aber wir lesen zuerst den Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 8. Eines Tages stieg Jesus mit seinen Jüngern ins Boot und sagte zu ihnen: Wir wollen über den See ans andere Ufer fahren. Während der Fahrt schlief Jesus ein. Plötzlich brach auf dem See ein schwerer Sturm los. Das Boot füllte sich mit Wasser und sie waren in großer Gefahr. Die Jünger stürzten zu Jesus und weckten ihn. Meister, Meister, schrien sie, wir sind verloren. Jesus stand auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Da legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Wo bleibt euer Glaube? Fragte Jesus seine Jünger. Sie aber sagten voll Furcht und Staunen zueinander: Wer ist dieser Mann? Er befiehlt sogar dem Wind und dem Wasser und sie gehorchen ihm. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und verkündigt das Evangelium des Reichs Gottes. Und eines Tages steigen sie in ein Boot, um den See Genezareth zu überqueren. Der See Genezareth ist circa 21 Kilometer lang und circa 30 Kilometer an der breitesten Stelle. Also kein besonders großer See. Aber es braucht doch einige Zeit, den See zu überqueren, und Motorboote gab es damals noch nicht. Jedenfalls schläft Jesus ein während der Überfahrt. Und plötzlich werden sie von einem mächtigen Sturm überrascht, was auf dem See Genezareth nicht unüblich ist. Der Wasserspiegel liegt ca. 212 Meter unter dem Meeresspiegel. Es ist also der tiefstgelegene Süßwassersee der Erde. Und wenn ein heftiger Wind über das Hochland fegt, fällt er mit großer Wucht in die Tiefe und bewirkt starke Stürme. Der See Genezareth hat manchmal Wellen wie ein Meer. Und das bewirkt unglaublich starke Stürme, weil da die Winde über diese Abhänge hinein auf diesen See runterpreschen und dann starke Wellen auslösen. Und so war es dann auch. Plötzlich brach auf dem See ein schwerer Sturm los. Das Boot füllte sich mit Wasser und sie waren in großer Gefahr. Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes waren erfahrene Fischer und kannten den See Genezareth sehr gut. Doch auch sie sind diesem Sturm hilflos ausgeliefert. Sie wussten nicht mehr, was sie machen sollten. Sie erkennen sofort, wie lebensbedrohend dieser Sturm ist. Wie eine Nussschale wird das Schiff von den Wellen hin und her geworfen. Jeder Wellenschlag füllt das Boot mit neuem Wasser. Der Untergang scheint besiegelt zu sein. Selbst gute Schwimmer könnten in diesem Sturm nicht mehr überleben. Aber wie kann das möglich sein? Denken wir vielleicht. Wie können die Jünger einem lebensbedrohenden Sturm ausgesetzt sein, wenn Jesus sie aufforderte, den See zu überqueren? Hätte Jesus diesen Sturm nicht vorhersehen können? Hätte Jesus den Sturm nicht abwarten können und erst danach mit den Jüngern den See überqueren? Was für eine wunderbare Bewahrung wäre das gewesen. Die Jünger hätten darüber berichten können, wie Jesus sie vor dem Sturm bewahrte. Sie hatten keine Ahnung, dass ein Sturm kommen wird. Aber Jesus wusste es und er hat uns gesagt, dass wir warten sollen, dass der Sturm vorbei war, gingen wir. Was ist das für ein wunderbarer Jesus? Wenn du mit Jesus unterwegs bist, hätten die Jünger berichten können. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann wird er dich auf allen Wegen bewahren. Aber eben, es kam anders. Mitten im See sind sie diesem schrecklichen Sturm ausgeliefert. Jesus ist zwar auch auf dem Schiff, aber er schläft. Nun fragt man sich, wie kann man überhaupt noch schlafen, wenn es so stürmt? Warum setzt Jesus seine Jünger dieser lebensbedrohenden Gefahr aus? Warum nur lässt er es zu, dass seine Nachfolger fürchterliche Angstzustände durchmachen müssen? Warum wohl? Ich glaube, Jesus wollte an diesem Tag seinen Jüngern eine Lektion erteilen, die auch für uns von größter Wichtigkeit ist. Jesus konfrontiert seine Jünger an diesem Tag mit der Wirklichkeit des christlichen Lebens. Er will ihnen eindrücklich veranschaulichen, dass selbst wenn Jesus mit ihnen auf dem Schiff ist, Stürme nicht ausbleiben werden. Mit anderen Worten, es ist ganz normal, dass Christen in schwierige und lebensbedrohende Situationen kommen, und zwar auch dann, wenn sie für das Reich Gottes unterwegs sind, so wie diese Jünger. Bevor Jesus seine Jünger verließ, gab er ihnen ein wichtiges Versprechen. Ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Er verspricht immer bei ihnen zu sein, immer. Jedoch verspricht er nicht, alle schwierigen und gefährlichen Situationen zu verhindern. Aber Jesus wird bei ihnen im Boot sein, egal wie stark es stürmen wird. Und bei den Jüngern hat es dann auch, nachdem Jesus auferstanden ist, ganz heftig gestürmt. Wir verwenden solche Aussagen von Jesus gern als Trost und Ermutigung, dass uns nichts Schlimmes zustoßen wird, weil Jesus jeden Tag bei uns ist. Und wenn uns dann etwas Schlimmes zustößt, trotzdem können wir das kaum fassen. Wir meinen, Jesus hätte uns verlassen, er würde uns nicht mehr lieben. Falsche Schlussfolgerung. Jesus hat uns nicht verlassen. Ich bin jeden Tag bei euch, bis ans Ende der Welt. Egal wie stark dein Sturm jetzt ist und der Sturm tobt, die Botschaft des Evangeliums heißt eben nicht, glaube an Jesus und dann wird dir kein Leid mehr zustoßen. Christen sind genauso allen Gefahren wie Unwetter, Erdbeben, Wirtschaftskrisen, Krankheiten und Konkurs ausgesetzt wie Menschen, die Jesus verachten. Als in Asien der schreckliche Tsunami wütete, wurden Kirchen und Moscheen zerstört. Es gab Orte, wie ich gehört habe, da blieb die Moschee verschont und die Kirche wurde zerstört. Und es gab Orte, da wurde die Moschee zerstört und die Kirche blieb stehen. Jesus verhindert nicht jeden Sturm im Leben, auch dann nicht, wenn er sehr heftig ist. Die ersten Christen in Jerusalem gerieten in finanzielle Not. Offensichtlich war es kein Thema, ob diese Not durch Ungehorsam gegenüber Gott verursacht sei. Wir sind ja ein bisschen krank als Christen. Immer wenn etwas in unserem Leben nicht läuft, dann suchen wir einen Sündenbock, einen Schuldigen. Sei die Schuld bei mir selber, dass ich etwas nicht gemacht habe, zu wenig gebetet, zu wenig Gottesdienst besucht, kann ja sein. Aber wir leiten das dann ab. Aber das war bei den ersten Christen offensichtlich kein Thema. Die Christen dachten damals anders. Sie warteten nicht auf ein Wunder, sondern die Christen, denen es materiell besser ging, unterstützten die Christen in Jerusalem. Die Christen beschlossen, den Geschwistern in Judäa eine Geldspende zukommen zu lassen. Jeder sollte entsprechend seinen Möglichkeiten zu ihrer Unterstützung beitragen. Sie sagt nicht, ja, die sollen halt heiliger leben, hingebungsvoll, dann schaut Gott schon dafür, dass die genug haben. Nein, sie haben Geld gesammelt. Paulus und Barnabas sind weit gereist, um das Geld nach Jerusalem zu bringen. Paulus ist übrigens ein hervorragendes Beispiel für einen Christen, der ständig gefährlichen Stürmen ausgesetzt wird. Zur Erinnerung ein kleiner Ausschnitt aus seiner Biografie. Dreimal wurde ich mit der Rute geschlagen, einmal wurde ich gesteinigt. Das ist meistens tödlich, eine Steinigung. Er hat es überlebt. Dreimal habe ich einen Schiffbruch erlebt und einmal trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem offenen Meer. Das ist nur ein Auszug. Könnt ihr noch mehr lesen, was er alles, welche Stürme er durchmachen musste. Hat Paulus deswegen seinen Glauben an Jesus in Frage gestellt? Zweifelt er an der Allmacht Gottes? Nein. Paulus wusste, dass das normal ist. Natürlich kann Gott aus solchen Situationen retten oder sie verhindern, aber das muss nicht sein. Würde Gott seinen Nachfolgern alle Hindernisse aus dem Weg räumen und alle Misserfolge verhindern, dann wären wir als kleine Superhelden. Müsst ihr euch mal das vorstellen? Die Menschen würden uns bewundern, weil uns immer alles gelingt und wir bei jedem Unwetter schadlos blieben und keine Krankheit uns etwas anhaben könnten. Wir wären so kleine Superhelden, die hier rumlaufen. Plötzlich wollen alle Christen werden, weil sie wollen diese Kraft und diese Macht auch. Sie wollen auch Superhelden sein. Jesus ist mit uns in den Stürmen. Jesus sagt in der Bergpredigt, Gott lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Es gibt kein Privileg für die Gerechten. Die bekommen nicht immer mehr Wasser als die anderen. Es regnet nicht mehr über den Feldern der Gerechten wie über den Feldern der Ungerechten. Gott lässt es über allen Feldern regnen. Das wäre das wunderbare Bild, das wir haben, oder? Wir Christen, unser Nachbar, ein böser Nachbar, es regnet, bei uns kommt das Wasser, bei ihm scheint die Sonne, alles bei ihm verdorrt, bei uns blüht alles perfekt. Immer in der Nacht kommt das Wasser und alles blüht. Das wäre doch toll, oder? Aber es ist nicht so. Jesus ist bei mir, er ist in meinem Boot mit mir unterwegs. Das ist die Wirklichkeit unseres Glaubens. Mit Jesus zu leben heißt nicht Krankheiten, Unfällen, Arbeitslosigkeit, Rentenverlust, Konkurs, von diesen Dingen verschont zu werden. Jesus ist mit uns in all diesen Stürmen. Nur wenn man so schnell auf den Konkurs macht, ein Christ Konkurs. Das ist doch in unseren Köpfen dermaßen drin. Ein christlicher Geschäftsmann ist erfolgreich. Und wenn er nicht erfolgreich ist, dann hat er mit dem Herrn ein Problem, sonst wäre er erfolgreich. Ich sage euch, dieses Denken ist krank. Kränker ging es fast nicht. Es gibt Christen, die machen Konkurs, weil sie vielleicht gerade in einer falschen Branche arbeiten. Ich hatte einen Freund, der hat eine Fabrik aufgestellt, das war total gute Aussichten und dann ist der Markt eingebrochen und alles war weg. Das ist halt so. Aber sein Glaube war ganz tief, trotzdem. Einfach unsere komischen Schemen, in denen wir denken, machen krank und verletzen. Nein, es ist so, man kann Konkurs machen als Christ und man kann als Christ sogar ein schlechter Geschäftsmann sein, falsche Entscheidungen treffen. Deshalb bin ich trotzdem Christ und Jesus hat mich wegen dem nicht verlassen. Und ich kann als Christ erfolgreich sein, ohne ein guter Geschäftsmann zu sein, einfach weil ich gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und Glück hatte. So einfach ist es eigentlich. Aber wir stehen in der Gefahr, Dinge zu vergeistigen, die wir nicht vergeistigen dürfen. Sonst haben wir nicht verstanden. Dann haben wir nicht verstanden, was es geht hier in unserem Glauben. Jesus ist mit uns in allen diesen Stürmen. Und er bleibt an unserer Seite, egal wie heftig der Sturm ist. Er wird uns durch diese Stürme hindurch ans Ziel bringen. Und wenn wir ihm treu bleiben, wird er das auf jeden Fall tun. Paulus wusste das. Deshalb schreibt er. Und ich glaube, wir verstehen das in der Tiefe oft zu wenig, was er hier schreibt. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, als der schrecklichste Feind von uns, der Tod. Auch das Leben kann unser Feind sein, weil das Leben uns zermürben kann. Weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder hohes noch tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Nichts. Kein Konkurs, kein Unfall, keine Krankheit, keine Verspottung. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes in Jesus Christus. Gott ist in meinem Boot. Krepp, ein Psychologe, Psychiater, schreibt in seinem Buch Das Schweigen der Männer Folgendes. Das ist ja das Buch, das die Frauen immer den Männern aufs Nachttisch gelegt haben, als das erschienen ist, weil sie wollten, dass die mehr sprechen, aber das ist eine schlechte Methode, weil dann lassen die Männer das erst recht nicht. Weil man lässt sich nicht gern drängen. Also, gut. Also, Schweigende Männer, es geht mir also nicht um den Titel, aber das Buch heißt jetzt halt nun so. Aber er hat doch einen guten Satz dort drin. Vermutlich mehrere, aber ich habe jetzt einfach einen rausgenommen. Enttäuschung über den Glauben an Jesus, unser eigenes Leben oder über das Leben anderer Menschen hat ihre Ursache in der Hauptkrankheit unserer westlichen Welt. Wir erwarten Befriedigung. Wir wollen, dass es uns gut geht. Wir möchten vor allem Erfolg haben. Leid muss immer gelindert werden. Probleme müssen immer beseitigt werden. Quälende Gefühle müssen durch angenehme ersetzt werden. Wir möchten den Wohlstand unserer Gesellschaft auch in unser Glaubensleben importieren. Uns geht es dermaßen gut. Ich glaube, mittlerweile können wir uns das ein bisschen vorstellen, wenn wir die Bilder in Syrien sehen, in diesen Kriegsgebieten, wie Menschen dort in grässlichen Umständen leben müssen, dann merken wir vielleicht langsam, wie gut und auf was für ein hohes Niveau wir leben. Alles versichert. Krankenkasse. Wir können zu jedem Arzt, wir können praktisch in jedes Krankenhaus, wir können praktisch jede Behandlung beanspruchen. Wir haben Renten, alles. Vielleicht können wir sagen, ja, ich hätte noch gerne eine höhere Rente. Ja, okay, jeder will mehr. Jeder will ein bisschen mehr Lohn. Aber mit dem, was ich habe, kann ich immer noch gut leben. Immer noch viel besser als ein großer Teil der Menschheit. Und nun geht es uns so gut. Und jetzt, ganz unbewusst, haben wir den Eindruck, dass der Glaube an Jesus unser Lebensniveau nochmal heben sollte. Dass es im geistlichen Leben genauso gehen sollte. Immer besser, immer höher, immer mehr. Wir wollen das Paradies hier und jetzt. Jesus ist dazu da, meine Lebensqualität zu verbessern. Und so wird es auch oft verkündigt. Glaub an Jesus, dir geht es dann besser. Er hilft dir bei den Prüfungen. Er hilft dir überall. Natürlich, ich sage nicht, dass er nicht hilft. Aber wir haben es gesungen im Lied. Das Zentrale ist, dass wir erlöst sind. Nicht, dass wir gute Noten machen. Das ist ja schön. Aber da kann, ich gehöre nicht zu den intelligentesten Menschen. Also, ich war froh, wenn ich mit meiner Note es geschafft habe. Andere waren froh, müssten einen Sechser haben, sonst waren sie unglücklich. Ich war schon glücklich mit einem Vierer oder Viereinhalber, dann bin ich durch. Ich habe nie gedacht, weil ich Christ bin, muss Gott mir halt alles wegnehmen, alle Schwierigkeiten, die ich habe, zum Beispiel in der Sprache. Ich bin ein leichter Legastheniker. Für mich war es unglaublich schwierig, Sprachen zu lernen. Ich musste Griechisch und Hebräisch lernen. Und Englisch habe ich etwa 4-mal angefangen und Französisch 5-mal. Und habe es, glaube ich, immer noch nicht geschafft. Und ich musste arbeiten wie ein Wilder. Die anderen haben das mit links reingezogen und ich musste einfach wirklich krampfen. Und ich habe jetzt nicht gedacht, ja gut, Gott, wenn er will, dass ich Pfarrer werde, dann schenkt er mir mal in der Nacht irgendwie das ganze Vokabular und die Grammatik vom Griechisch und Hebräisch. Nein, ich musste arbeiten. Es ist so. Gott macht nicht einfach alles für uns. Wenn wir so denken und Gott dann unser Leben hier nicht schöner, besser und erträglicher macht, meinen wir, mit diesem Glauben würde etwas nicht stimmen. Aber ich kann nicht sagen, es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Das ist das Leben. Wir sind eben noch nicht im Himmel. Jesus ist in unserem Boot. Und aus irgendwelchen Gründen, die wir vielleicht nie erfahren, greift Jesus nicht so ein, wie er das für sinnvoll, wünschenswert und angenehm hält. Vielleicht verstehen wir das nie. Wir sagen dann zwar immer, ja, das werden wir dann einmal verstehen. Ich weiß gar nicht, ob uns das dann, wenn wir bei Jesus sind, überhaupt noch interessiert. Aber das ist ein Thema für sich, da müsste ich dann über Hiob sprechen. Jesus ist in unserem Boot. Und aus irgendwelchen Gründen greift er halt nicht so ein, wie wir das wünschen. Entscheidend ist das Wissen, dass Jesus bei mir ist. Wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. Die Kernfrage unseres Lebens ist deshalb die: Ist Jesus in meinem Boot? Das ist die Frage. Ob es uns im Moment sehr gut geht und wir glücklich sind, oder ob es uns sehr schlecht geht und wir traurig sind, die Frage bleibt dieselbe: Ist Jesus bei mir? Wir meinen immer das Evangelium, das sagt jetzt für die Armen und für die Kranken und so, und denen es gut geht, die brauchen das nicht, die brauchen das genauso. Ob du glücklich bist oder unglücklich. Die zentrale Frage und die Kernfrage des Lebens ist: Ist Jesus bei mir? Ist Jesus in meinem Lebensboot? Wir können uns vorstellen, wie die Jünger in diesem Sturm von panischer Angst gepackt wurden. Im Kampf ums Überleben merken sie plötzlich, dass Jesus noch schläft. Fassungslos wecken sie ihn und schreien: Meister, Meister, wir gehen verloren! Manchmal kann man schon den Eindruck bekommen, Gott würde schlafen. Er würde nicht mitbekommen, was gerade um uns herum läuft. So ging es auch dem König David. Der schrie zu Gott: Obwohl keine Schuld auf mir liegt, laufen sie herbei, um mich anzugreifen. Wach auf, komm und zieh es dir an. Gott, wo bist du? Siehst du, was passiert, oder siehst du das nicht? Schläfst du? Natürlich schläft Gott nicht. Er weiß zu jeder Zeit ganz genau, was wo geschieht. Und so auch Jesus. Er wusste genau, was geschieht. Und trotzdem überrascht es uns nicht, dass die Jünger Jesus in ihrer Todesangst anschreien: Meister, Meister, wir sind verloren. Und Jesus stand auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Da legte sich der Sturm und es wurde ganz still. So plötzlich, wie der Sturm tobte, so plötzlich legte er sich nieder. Klitschnass stehen die Jünger in dem vom Wasser gefüllten Boot und versuchen, das Geschehene einzuordnen, und da tadelt sie Jesus: Wo bleibt euer Glaube? Hä? Wo bleibt euer Glaube? Fragt er. Aber bitte sehr, das ist doch ganz normal, wie sich die Jünger verhalten hatten. Wieso zeigt Jesus ihnen nicht mehr Verständnis ihnen gegenüber für dieses Verhalten? Sie taten doch das einzig Richtige. Sie liefen in ihrer Not zu Jesus. Im Grunde haben sie das gemacht, was auch wir in unserer Not tun sollten, mit Jesus sprechen, beten. Also, oder hättet ihr für die Jünger einen besseren Tipp gehabt, als Jesus zu wecken? Warum rühmt Jesus sie dafür nicht? Er hätte doch sagen können, dass sie sich vorbildlich verhalten hätten, sie hätten nichts Besseres tun können, als ihn um Hilfe bitten. Doch Jesus lobt die Jünger nicht, sondern wirft ihnen Unglaube vor. Wo bleibt euer Glaube? Das ist im ersten Moment sehr irritierend. Doch bei genauem Überdenken können wir den Vorwurf von Jesus verstehen. Die Jünger wandten sich nicht an Jesus im Bewusstsein, dass er der Sohn Gottes ist. Vielmehr machten die Jünger Jesus einen Vorwurf, dass er noch schläft, denn jetzt brauchen sie jeden Mann an Bord. Meister, Meister, wir sind verloren. Hilf uns, Jesus. Kämpf mit uns. Wir brauchen deine Kraft. Wir brauchen noch einen mehr, der Wasser schöpft. Und du schläfst. Auch du, Jesus, musst jetzt helfen und anpacken. Wir gehen unter. In ihrer Verzweiflung verloren sie die Übersicht. Sie realisierten nicht, dass, wenn Gott im Schiff ist, sie sich nicht fürchten müssen, selbst wenn sie untergingen. Und obwohl sie schon viel mit Jesus erlebten, Zeugen vieler Wunder waren, vertrauten sie Jesus nicht. Sie meinten, Jesus sei mit diesem Sturm genauso überfordert wie sie. Und deshalb waren sie total überrascht, als Jesus den Sturm stillte. Das konnten sie sich beim besten Willen nicht vorstellen. Voll Furcht und Staunen sagten sie zueinander, wer ist nur dieser Mann? Er befiehlt sogar dem Wind und dem Wasser und sie gehorchen ihm. Wie gut können wir den Jüngern nachempfinden? Wer ist dieser Mann? Dieser Mann ist der Sohn Gottes, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Es gibt nichts, was er nicht beeinflussen und ändern könnte, wenn er das will. Und deshalb können wir uns in jeder Lage an Jesus wenden. Wir können wissen, dass er uns jederzeit auf übernatürliche Weise helfen kann. Und jeder, der mit Jesus unterwegs ist, hat das schon einmal erlebt. Aber wie gesagt, nicht immer hilft Jesus so, wie wir uns das vorstellen. Aber eines sollten wir immer tun. Wir sollten unsere Not und Angst zu Jesus bringen. Petrus sagt, legt alle eure Sorgen bei Jesus ab, denn er sorgt für euch. Vielleicht dann anders, als wir das wünschten, aber er sorgt. Vergessen wir das nie. Und selbst wenn Jesus meinen Sturm nicht stillt, nicht so wie ich möchte, ist er bei mir. Und das ist das entscheidend Wichtigste in unserem Leben. Gott hat uns nie versprochen, dass er uns vor allen Stürmen im Leben verschonen wird. Das mussten die Jünger auf dem See Genezareth lernen, wenigstens ansatzweise. Wir müssen uns die Frage stellen, ob wir einen Schönwetterglauben haben, der so lange funktioniert, bis ein Sturm kommt. So wie Jesus über die Menschen spricht, die ihn zuerst freudig und begeistert nachfolgen, zunächst glauben sie, doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich wieder ab. Wenn Stürme kommen, bricht ihre Begeisterung für Jesus zusammen. Und es gibt auch noch eine andere Form des Zusammenbruchs im Glauben, der in unserer Wohlstandsgesellschaft häufig vorkommt. Jesus sagt das so: Im Lauf der Zeit wird der Glaube von den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden, die das Leben bietet, verdrängt, sodass keine Frucht reifen kann. Also auch Not wie Wohlstand können dazu beitragen, dass wir uns im Glauben, dem Glauben im Fremden, dem Vertrauen in Gott. Wer Jesus nachfolgt, wird erfahren, dass Stürme nicht ausbleiben. Jesus selbst musste durch einen solchen Sturm hindurch. Er wurde hingerichtet. Doch sein Tod ist nun die Grundlage für unser Leben, für das ewige Leben. Jesus hat diesen Sturm für uns ausgehalten. Es ist die Liebe Gottes, die das getan hat. Johannes schreibt, Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das ewige Leben zu geben. Hast du einen Schönwetterglauben? Oder ist dein Glaube, dein Vertrauen in Gott allwettertauglich? Vertraust du ihm auch noch, wenn du nicht begreifen kannst, was mit dir und was um dich herum geschieht? Paulus hatte einen Allwetterglauben. Selbst in materieller Hinsicht erwartete er von Gott nicht, dass er ihm alles zu jeder Zeit im Überfluss geben müsste, wie wir das heute oft hören. Er schreibt, ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Das ist immerhin der Apostel Paulus, der unbestreitbar im Namen Gottes unterwegs war. Ein wirklich heiliger Mann, der damit leben konnte, mit dem, was er hat. Er hatte ein Allwetterglauben. Wie schätzt du deinen Glauben ein? Ist es ein Schönwetterglauben, der bei jeder Schwierigkeit Gott anklagen möchte und ihn in Frage stellt? Oder ist es ein Allwetterglaube, der nichts anderes kennt, als sich an Gott zu klammern? Ein Glaube, der im größten Sturm zu Gott schreit, wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich noch nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Das ist Allwetterglaube. Ich bete mit uns. Ja, Vater, wir danken dir für dein Wort und alles, was wir darin auch erkennen dürfen. Und wir müssen dir gestehen, wir haben es am liebsten, wenn es uns gut geht. Wenn alles in Ordnung ist, wenn alles bestens läuft, wenn wir genug Geld haben, genug zu essen, genug Freunde, wenn wir Frieden haben. Aber das Leben ist vielschichtiger. Wir müssen uns mit Krankheit, mit Versagen, mit Misserfolgen auseinandersetzen. Wir sind noch nicht im Himmel. Wir danken dir für die Vorbilder, die wir haben, auch in der Bibel, an denen wir uns orientieren können, wie ein Paulus, der einen Allwetterglauben hatte, der einfach an dir festgehalten hat, ob er im Gefängnis war, ob er im Meer Tag und Nacht verharren musste, wenn er gesteinigt oder geschlagen wurde. Er hat sich immer an dich geklammert. Und hilf uns, Herr, wir, die so im Wohlstand leben, dass wir einen Allwetterglauben entwickeln. Dass wir die Zuneigung, die du uns zeigst, nicht daran festmachen, ob du jetzt ein Wunder für uns tust oder nicht, sondern dass wir uns darüber freuen, was du uns geschenkt hast in deinem Sohn Jesus Christus. Denn Größeres gibt es nicht als das ewige Leben durch die Vergebung unserer Schuld. Amen.